Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, von wo aus auch immer Sie uns zuschauen mögen, auf allen Kontinenten dieses Planeten, in den Schwemmlandebenen Mitteleuropas oder aber in den Bergregionen des Kaukasus. Ich begrüße Sie herzlichst zur internationalen und schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, dem 17. August 2022. Meinungsvielfalt ist der wichtigste Pfeiler der Demokratie und Meinungsvielfalt heißt eben auch, dass man falsche Meinungen öffentlich äußern müssen darf. Das ist der entscheidende Punkt und wir leben eben in rechthaberischen Zeiten beziehungsweise in Zeiten, in denen die Jakobiner, die institutionalisierten Rechthaber, eben die Inquisitorengesichter, die Schießschartengesichter den Ton anzugeben versuchen und eben diesen Grundwert der Demokratie, Meinungsvielfalt, Pluralität, Streit, Auseinandersetzung, Debatte mit Füßen treten. Es braucht hier auch Polarisierung, meine Damen und Herren. In den Medien heißt es immer, Polarisierung sei schlecht. Polarisierung ist zunächst einmal ein Symptom dafür, dass wichtige Fragen in einer demokratischen Gesellschaft nicht eindeutig geklärt sind. Und je tauber sich die eine Seite stellt, desto lauter muss die andere ihren Standpunkt zur Geltung bringen. Und wir leben heute in Zeiten eines institutionalisierten Schwerhörigkeit der politischen Eliten gegenüber den Anliegen weiter Teile der Bevölkerungen. Und das sehen Sie eben auch daran, dass innerhalb der Gesellschaften sogenannte Verschwörungstheorien an Bedeutung gewinnen, immer mehr Zulauf bekommen, jetzt unabhängig vom Wahrheits- oder Unwahrheitsgehalt einzelner solcher Theorien, ist zunächst einmal festzuhalten, dass die Ausbreitung solcher, die pandemische Ausbreitung solcher Verschwörungskonzepte immer ein Indikator, ein Symptom dafür ist, dass etwas nicht mehr stimmt, dass sich zu viele Leute abgehängt fühlen, dass sie den Eindruck haben, und den muss man ernst nehmen, dass da oben in diesen Teppichetagen einfach einsam und nicht mehr demokratisch legitimiert entschieden wird. Und deshalb muss man diese Debatten sehr, sehr ernst nehmen. Man muss sie zulassen und die Medien, das ist mein wichtigster Punkt hier zum Wiederbeginn, zum Beginn der Herbstsaison, könnte man sagen, zum Comeback von Weltwoche Daily nach der Sommerpause. Darum ist mein Mantra hier die Meinungsvielfalt. Die muss man offensiv vertreten und das heißt eben auch, dass man es auch zulassen muss, dass möglicherweise oder angeblich oder mutmaßlich oder vielleicht oder sogar tatsächlich falsche Meinungen eben auch geäußert werden sollen. Aber die Medien sind ja, komplett aufmunitioniert, allergisch gegen Meinungsvielfalt. Hier die Bajonette sind bereits aufgepflanzt bei diesen Meinungszensoren, bei diesen Jakobiner, habe ich sie auch schon genannt. Und ein Beispiel für diese Meinungseinfalt, für diese Unwilligkeit und Intoleranz, die hier jetzt sich institutionell auszubreiten scheint, beziehungsweise sich schon ausgebreitet hat, ist die Diskussion um die Aussagen des Schweizerischen Bundesrats Ueli Maurer an einer Parteiveranstaltung in Bühler, Appenzell-Ausserrhoden. Dort hat der Finanzminister der Schweiz gesagt, dass es sich beim Kriegsgeschehen in der Ukraine um einen Stellvertreterkrieg zwischen dem Osten und dem Westen auf dem Buckel der Ukraine handle. Und das hat ihm nun massive Schelte eingetragen von Seiten einiger Parlamentarier in Bern, zum Beispiel Damian Müller, der Präsident der Außenpolitischen Kommission des Ständerates, hat sich da zu Wort gemeldet, unisono mit Balthasar Glättli, dem grünen Präsident, und Erik Nussbaumer, dem sonst von mir geschätzten Außenpolitiker der SP, mit dem ich viele Differenzen verbinden zu den wesentlichen außenpolitischen Fragen, aber ich schätze ihn trotzdem, er ist ein guter Sozialdemokrat von altem Schrot und Korn. Aber eben, die haben gesagt, nein, das ist jetzt ein Angriffskrieg Russlands und eben kein Stellvertreterkrieg. Und die Grünen versuchen jetzt den Finanzminister noch zu unterstellen, dass er hier die Verletzung des Völkerrechts kleinreden wolle, das ist doch alles dummes Zeug. Natürlich ist das ein Stellvertreterkrieg. Ich meine, da sehen Sie einmal die Provinzialität vieler Schweizer Parlamentarier, die nicht bereit sind, anscheinend diese Realität anzuerkennen. Selbstverständlich ist es das. Und ich gehöre zu jenen, die immer im Bewusstsein, dass ich mich auch irren könnte, ich tendiere dazu, hier auf eine Verhandlungslösung zu setzen zwischen den Amerikanern und den Russen. Es leuchtet mir überhaupt nicht ein, warum wir unsere Volkswirtschaften verbrennen sollten, warum wir die dritte Welt ins Elend stoßen sollten und warum wir die reale Gefahr eines dritten Weltkriegs heraufbeschwören sollten aufgrund von territorialen Auseinandersetzungen um Gebiete in der Ukraine, die zum Teil während Jahrhunderten zu Russland gehört haben. Ich meine, das geopolitische Wissen über diese Region ist so gering in der Schweiz, in der Schweizer Politik, und ich nehme an, auch in der deutschen und in der österreichischen, dort wohl etwas größer, weil Österreich ja selber einmal Teile der Ukraine besessen hat, da ist noch ein bisschen Phantomschmerz im Spiel, auch bei den Polen, da wirken andere, auch historische Kräfte mit, aber bei uns gilt sicherlich der Satz von Henry Kissinger, je weniger man von irgendetwas weiß oder von der Sache versteht, desto absoluter sind die Meinungen, die dazu verbreitet werden. Das ist eben eine Gefahr, wenn man sich von der eigenen Rechthaberei, von der scheinbaren, derart vereinnahmen lässt, dass man nicht mehr in der Lage ist, eine sachliche Beurteilung vorzunehmen, dass man sofort in eine Art Alarmzustand verfällt, wenn da ein Schweizer Finanzminister kommt und das Offensichtliche ausspricht, nämlich, dass es ein Stellvertreterkrieg ist. Also man muss das sagen können, und wenn man es nicht mehr sagen kann, dann stimmt etwas nicht. Wobei, er kann es ja sagen, das ist ja nicht der Punkt. Aber Sie sehen, dass die Debatte darüber nicht erwünscht wird, dass die Leute das am liebsten abklemmen würden. Und bezeichnend ist da natürlich die Aussage des grünen Präsidenten. Er gab gegenüber der CH Media, das sind die Medien von Peter Wanner im Kanton Aargau, gab er bekannt, offenbar gilt auch für Maurer das Hohelied von Demokratie und Selbstbestimmung nur für die Schweiz. Im Rest der Welt wird vor Autokraten gekuscht, ja, der Autokratenfreund Ueli Maurer, Moskau, einfach Büttel von Putin, da der Sklave. Das ist eben dieses Totschlag-Vokabular, und ich wünsche dem Präsident der Schweizerischen Grünen viel Erfolg bei seinem Vorhaben, alle sogenannten Autokraten auf dieser Welt aus der Schweiz heraus zu bekämpfen, die Schweiz hier als eingebildeter Riesenzwerg, als eine Art moralische grüne Supermacht. Viel Vergnügen. Ich meine, wenn man dieses Programm in die Realität umsetzen würde, ich meine, es ist ja sehr weit davon entfernt, in die Realität umgesetzt zu werden, aber wenn man das täte, wäre das natürlich für die Schweiz der absolute Untergang. Wir hätten dann bald einmal Krieg mit allen Staaten dieser Welt, denn aus Sicht der Schweiz ist man noch schnell einmal eine Autokratie. Ich finde beispielsweise auch, die Europäische Union hat autokratische Züge. Übrigens auch die Schweizer Regierung, der Bundesrat hat während der Corona-Pandemie unbezweifelbare autokratische Tendenzen an den Tag gelegt. Also anstatt hier immer mit dem Zeigefinger auf die anderen zu weisen, könnte man sich auch etwas mit den Verfehlungen der eigenen Politik auseinandersetzen. Sehr interessantes Interview, meine Damen und Herren, im Wall Street Journal mit Henry Kissinger, dem großen alten Mann, dem Grand Old Man der Diplomatie. Ja, ich weiß, dass natürlich auch Henry Kissinger kein Mann der Unfehlbarkeit ist. Auch ihm werden massive Fehlbeurteilungen und auch Fehlentscheidungen zur Last gelegt. Es gibt Leute wie den verstorbenen britischen Kolumnisten Christopher Hitchens, die in Henry Kissinger sogar einen Kriegsverbrecher gesehen haben, weil er zusammen mit dem damaligen Präsidenten Richard Nixon den Vietnamkrieg nach Laos hat eskalieren lassen. Man muss allerdings sagen, dass die nordvietnamesische Seite damals in Laos auch tätig gewesen ist. Also dort wurde vom Feind sozusagen, vom Guerilla Gegner das Kampf der in einen anderen Staat verlegt. Das rechtfertigt natürlich nicht, dass man damals auch dort brutalste Bomben abgeworfen hat, aber das sind einfach auch komplexe Gebilde. Ich bin mir absolut bewusst, dass man über Kissinger hier unterschiedlicher Meinung sein kann. Ich bin da immer etwas ambivalent. Ich bewundere zum einen Henry Kissinger, habe einige Bücher von ihm gelesen. Er ist natürlich ein Gelehrter in der Schule des europäischen Realismus, sehr stark geprägt vom 19. Jahrhundert, vom Wiener Kongress und von der Frage, wie kann man unter sich misstrauisch belauernden Großmächten ein stabiles Gleichgewicht der Kräfte herstellen. Die Idee des Gleichgewichts ist für Kissingers Denken sicherlich maßgeblich und eine der ganz großen Gefahren hat er immer darin gesehen, wenn Ungleichgewichte entstehen, dann wird's gefährlich, dann wird's brenzlig und es ist die Verantwortung, jetzt in der Auffassung von Henry Kissinger, der Staatenlenker, der Führer der großen Nationen hier, alles daran zu setzen, ein Gleichgewicht herzustellen und das heißt eben auch hier wieder die Pluralismusfähigkeit an den Tag zu legen. Auch die Sicherheitsinteressen des anderen zumindest zu akzeptieren, um daraus dann entsprechend eine realpolitische, eine nicht idealpolitische Sicht abzuleiten. Und verkompliziert wurde das natürlich und sicherlich auch interessant jetzt für einen Denker wie Henry Kissinger, wurde das Ganze im Zusammenhang natürlich mit den Vereinigten Staaten. Er stammt ja ursprünglich aus Deutschland und die Vereinigten Staaten sind ja eine bewundernswerte Nation, die von starken, mächtigen Idealen auch beseelt ist. Ich meine, das ist die ganze Gründungsmythologie und auch Gründungsgeschichte der USA, ist eine Absetzung von dem, was diese Pioniere damals als die Dekadenz Europas empfunden haben, die zynische Machtpolitik, und davon wollte man sich eben abgrenzen und hat versucht, auch auf christlicher Grundlage, auf evangelikaler Grundlage, zum Teil auch etwas überschießend hier eine Art Idealstaat zu gründen. Und diese Ideale, so bewundernswert sie sind, kommen natürlich den Amerikanern auch immer wieder in die Quere. Und Kissinger hat hier immer wieder versucht, diese idealistische Neigung in der amerikanischen Volks- und Politseele zu versöhnen mit den europäischen Gedanken und Theorien des Machtgleichgewichts. Und ich empfinde das als sehr interessant und auch anregend und ich bewundere Henry Kissinger, der jetzt im Alter von 99 Jahren wieder ein Buch über Leadership geschrieben hat, das unbedingt zu empfehlen ist. Und in diesem Interview im Wall Street Journal sagt er sehr viele interessante Dinge, unter anderem, dass er auch ein Buch zu einem Drittel fertig gemacht hat über Bismarck, das mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs geendet hat. Das ist aber nie herausgekommen, offensichtlich auch nicht fertig. Nun, der beunruhigendste Satz hier in diesem Interview ist ziemlich am Anfang zu lesen. Mr. Kissinger sees today's world as verging on a dangerous disequilibrium. Also Kissinger sieht die heutige Welt an der Kante eines gefährlichen Ungleichgewichts. Zitat Kissinger, we are at the edge of war with Russia and China on issues which we partly created without any concept of how this is going to end or what it's supposed to lead to. Ich meine, das sind unglaubliche Feststellungen und ich verhehle nicht, dass ich es ähnlich sehe hier, wie Kissinger hier auf dem Schoß dieses Riesen sitzend gleichermaßen, also ich bilde mir hier nicht ein, ihn geistig zu überflügeln, ganz im Gegenteil. Nein, nein, er sagt hier, wir sind am Anfang oder stehen am Abgrund, am Rande eines Krieges mit Russland und mit China, angesichts von Themen und Problemen, die wir zum Teil selber kreiert haben, ohne ein Konzept zu haben, wie man das Ganze beenden könnte und wohin es führen soll. Weil das ist im Grunde die Bankrotterklärung hier zertifiziert von Henry Kissinger, der sagt, es fehlt im Grunde an konzeptioneller Leadership bei den heutigen Supermächten. Und hier muss man natürlich alle nennen. Man muss einen Putin nennen, man muss einen Xi Jinping nennen und man muss natürlich allen voran auch einen Joe Biden nennen, der jetzt als amerikanischer Präsident, als mächtigster Präsident vermutlich das gewichtigste Wort hier zu reden hätte, aber auch hier sehr kritisch, implizit natürlich nie ausdrücklich Henry Kissinger seine Kritik. Was die Taiwan-Frage angeht, macht sich Kissinger Sorgen, dass die Amerikaner und die Chinesen in Richtung einer schweren Krise manövrieren, einer Krise, die die Welt nun wirklich nicht mehr gebrauchen kann. Und es wird auch etwas kritisch vermerkt von Seiten des Wall Street Journal, dass Kissinger immer zu jenen gehört habe, die der NATO und den Amerikanern eine Mitschuld an der Eskalation der Ukraine-Krise gegeben haben. Kissinger war immer der Meinung, und er unterstreicht das hier auch, dass eben die Ukraine ein Sonderfall ist, zu unterscheiden von anderen NATO-Staaten, Baltikum, Polen, Ungarn. Die Ukraine ist ein Konglomerat von Gebieten, von denen einige über Jahrhunderte zu Russland gehört haben, andere etwas weniger. Das wurde auch zusammengepappt und zusammengesetzt, zum Teil sehr zynisch, auch von den kommunistischen Führern Russlands, von Stalin und von Lenin. Da hat sich auch die Situation und die Beurteilung vieler Ukrainer verändert. Und es ist interessant, was er hier sagt. Er sagt nämlich, dass eben die Ukraine in seiner Sicht eine Collection of Territories, also eine Kollektion von Territorien sei, die einst zu Russland gehörten, welche die Russen als ihre eigenen betrachten, obwohl einige Ukrainer dies anders sähen. Und das ist eine heute natürlich bei vielen Dauerempörten als skandalös empfundene Einschätzung, aus meiner Sicht aber eine sehr realistische Einschätzung des 99-jährigen Kissinger. Und er unterstreicht hier, er sei immer dafür gewesen, und das wäre auch etwa meine Position, für eine volle Unabhängigkeit der Ukraine, aber eben eine nicht eine Konfrontationsunabhängigkeit, eine feindselige Unabhängigkeit gegen Russland gemünzt, eingetopft und eingebettet in den Militärverbund der NATO, der von den Russen zum Teil als aggressiv und antirussisch empfunden wird, sondern als eine Art Bufferzone. Und viele außenpolitische Realisten, auch Professor Miersheimer, den wir hier schon zitiert haben, ausgiebig, sind der Auffassung, dass eben diese Bufferzone das Richtige wäre. Und ich würde diesen Gedanken ja noch weiterentwickeln und würde sagen, Deutschland muss verschweizern, muss neutral werden, und Deutschland muss daran arbeiten, dass ganz Europa, die ganze EU, eine neutrale Bufferzone zwischen Osten und Westen wird, ein westöstlicher Divan gemäß Goethe. Die blauen Bände hier neben Karl Marx sollen diesen Gedanken hier im Bild veranschaulichen. Also das hier, das Interview, der wichtigste Satz von Henry Kissinger, dass er sich große Sorgen mache über ein Ungleichgewicht auf der Welt, über eine wachsende Disbalance. Und das sehen wir jetzt natürlich auch in der Ukraine. Ich komme auf dieses Thema noch zu sprechen, denn ich habe dazu auch eine interessante kritische Rückmeldung aus der Zuschauerschaft erhalten. Dann ein toller Artikel von Victor Davis Hanson in der Epoch Times. Victor Davis Hanson, ja, den Weltwoche-Lesern sehr wohl bekannt durch eigene Beiträge, aber auch durch die Interviews von Urs Gehriger, die er mit ihm geführt hat. Und hier nun ein ganz kritischer Artikel über das FBI dieses wichtigen Historikers und Kenners der amerikanischen innenpolitischen Situation. Ein bedeutender konservativer Gelehrter, den ich sehr, sehr schätze. Und Victor Davis Hanson stellt hier also ein Panoptikum der Verfehlungen zusammen, das man schon sehr ernst und mit Besorgnis zur Kenntnis nehmen sollte. Er beschreibt nämlich diesen FBI-Überfall auf die Trump-Residenz in Florida. Und da sei also wirklich ein Rollkommando, eine massive Phalanx von FBI-Agenten in diese Trump-Residenz eingefallen. Und das erinnere ihn an die Stasi-Methoden und an die Polizeitaktiken des Ostblocks während des Kalten Kriegs in Europa. Sei übrigens auch eine historische Novität, dass hier ein ehemaliger amerikanischer Präsident wegen eines Streits, wegen einer Auseinandersetzung über Akten derart hart angegangen werde. Man muss einfach wissen, amerikanische Präsidenten haben immer Akten nach Hause genommen, und es hat es noch nie gegeben, dass hier ein Überfall gemacht wurde auf die Privatresidenz eines ehemaligen amerikanischen Präsidenten, inklusive Auch der Kleiderschrank von Ex-First Lady Melania Trump sei da verwüstet und ausgeweitet worden von diesen FBI-Agenten. Und ganz wichtig, was Victor Davis Hanson hier schreibt, 90 Tage vor einer Midterm-Wahl, also vor den Zwischenwahlen, sei dieser Überfall über die Bühne gegangen. Das sei nicht nur ein Überfall gewesen, sondern ein politischer Akt, abzielend darauf, Donald Trump massiv zu schwächen vor dieser erwartungsgemäß historischen Niederlage der Demokraten im nächsten Winter. Trump sei im Begriff, seine präsidentschaftlichen Ambitionen zu äußern, und deshalb sei dieser Angriff natürlich hochgradig politisch. Dann ruft Victor Davis Hanson in Erinnerung, dass man immer wieder versucht habe, das habe ich gestern auch in der internationalen oder in der schweizerischen Ausgabe ebenfalls getan, er zeigt einfach nochmal auf, wie man versucht hat, Trump mit allerlei juristischen Kniffs und erfundenen Theorien da in die Bredouille zu zwingen, ihn schon aus dem Amt heraus zu hebeln. Das FBI übrigens auch beteiligt daran, bei der Unterdrückung von Informationen zu der Korruptionsaffäre mutmaßlich von Hunter Biden, dem Sohn von Joe Biden. Das hat man regelrecht schubladisiert, das hat man nicht zugelassen. Bei den vorletzten Wahlen 2016 hat ja der damalige FBI-Direktor James Comey gesagt, dass die Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton unrechtmäßig, mutmaßlich gehandelt habe mit diesen E-Mails, aber dass man sie nicht verfolgen werde, strafrechtlich Rücksicht nehmend auf ihren Status als Kandidatin für die Präsidentschaftswahl. Das ist interessant, dass man jetzt bei Trump wieder andere Maßstäbe anzulegen scheint. Im Stasi-Stil, schreibt Victor Davis Hanson, habe das FBI auch viele Trump-Helfer brutalst in die Mangel genommen, darunter auch den Wirtschaftsratgeber Peter Navarro, Rudy Giuliani, Roger Stone und andere. Und man muss auch sehen, das FBI war involviert bei der Herstellung jenes völlig obskuren Dossiers von Christopher Steele. Sie können sich erinnern, dieses Russland-Dossier gegen Trump mit diesen fürchterlichen Unterstellungen bezüglich Prostituierten. Nichts davon hat gestimmt. Und auch in der Schweiz, NZZ etwas zurückhaltender, aber der Tagesanzeiger, die haben das ausgeweitet, wie wenn das der heilige Gral der Wahrheit gewesen sei. Dieses Fake-Dossier gegen Trump mit den eben russischen Prostituierten, diese fürchterlichen Details, die da angeblich stattgefunden hätten. Man hat das einfach eins zu eins nachgebetet, und später ist dann herausgekommen, dass dieses Dossier fabriziert worden ist im Auftrag des Wahlkampfbüros von Hillary Clinton. Also das FBI erinnert hier wieder daran, an unselige Zeiten, J. Edgar Hoover, ich kann mich noch erinnern, gab da viele Filme auch in Hollywood, die haben das sehr, sehr kritisch gesehen, das FBI, heute eine andere Situation im amerikanischen Mainstream, auch im Hollywood-Mainstream, dieses FBI wird natürlich verherrlicht, die finden das toll, wie die da über den Trump herfallen. Ich finde das besorgniserregend, und das zeigt mir eben auch, dass in Amerika die Polarisierung so extrem ist, dass diese Supermacht in dem Sinn nur bedingt handlungsfähig ist, weil wenn sie so zu spalten sind, eben sie haben dann natürlich keine Klarheit und keinen Minimalkonsens über wichtige, grundlegende politische Fragen, und das heißt einfach, dass sie mehr oder weniger mit einer zurückgebundenen Hand operieren, und das ist in der heutigen Situation sehr, sehr gefährlich, und es ist kein Zufall, meine Damen und Herren, dass mit dem schwachen Präsidenten Biden im Amt jetzt so viele Konflikte gleichzeitig motten, dass es in der Ukraine brennt und dass es jetzt auch möglicherweise bei Vietnam wieder brennen könnte. Dann schreibt mir ein Daniel: Guten Abend, Herr Köppel, nach Ihren Ferien hat, wie mir scheint, Ihre ukrainisch-militärische Argumentationslinie ein Update verdient, denn sie entfernt sich zunehmend von der Realität auf dem Schlachtfeld. Isoliert betrachtet wäre das kein Problem, Irren ist bekanntlich menschlich, aber in Ihrem Fall ist es so, dass Sie gleichzeitig Advokat einer konsequenten schweizerischen Neutralität sind. Ich sehe daher ein Risiko darin, dass Ihre ukrainisch-militärische Argumentation bald an der Realität scheitert und dies Ihre Position betreffend CH-Neutralität in Frage stellt. Vielen Dank, Daniel. Ich nehme das als konstruktive, ernst gemeinte, gut gemeinte Kritik zur Kenntnis. Deshalb lassen Sie sich doch von Ihren militärischen Auskunftspersonen ein aktuelles Update der Lage geben. Vor allem nimmt Daniel Anstoß an meiner Aussage, dass ich gesagt habe, dass die immer schwereren Waffen, die in die Ukraine geliefert werden, die Eskalationsgefahr erhöhen und dass eben die Chance, das Risiko besteht, dass irgendein Kommandeur der Ukrainer eine dieser Langdistanzwaffen einsetzt, um den Krieg zu eskalieren, weil es im geopolitischen Interesse der Ukrainer ist, diesen Krieg eskalieren zu lassen, was brandgefährlich ist. Meines Erachtens nehmen die Ukrainer überhaupt keine Rücksicht auf die globalpolitische Lage. Das ist eine sehr egozentrische, vielleicht verständlich egozentrische Fixierung, wenn dein Land angegriffen wird und du dich berufen fühlst, hier das Ganze, also wirklich bis zum letzten Punkt zu verteidigen. Hast du ein Interesse, das eskalieren zu lassen? Das ist einfach eine nüchterne Feststellung, das ist gar kein Vorwurf. Und das ist hier das Szenario, das ich ausgebreitet habe. Und da schreibt er, dazu gebe es weder Anhaltspunkte noch besteht dafür eine Notwendigkeit, zu glauben, dass so eine Eskalation stattfinden könnte. Ganz im Gegenteil, die Ukrainer würden sich als ausgesprochen fähig und kreativ erwiesen haben, diese hochmobilen Artilleriesysteme, HIMARS, zweckgerecht und wirkungsvoll einzusetzen. Und sie könnten es auch schaffen, die Russen zurückzudrängen hinter den Dnieper. Ja, lieber Daniel, ganz herzlichen Dank. Ich bestreite diese militärische Möglichkeit nicht. Und ich sage noch einmal, wenn die Ukrainer diesen Krieg gewinnen und wenn wir uns, damit auch die Schweiz gemeint, wirtschaftskriegerisch, wenn auch nicht militärisch, wenn wir uns nibelungentreu hinter die Ukrainer stellen in diesem Krieg und diesen Krieg zu unserem eigenen machen, ja, dann müssen wir ihn gewinnen. Ich setze einfach Fragezeichen. Ich glaube nicht, dass sich auf diese indirekte, auch etwas verlogene Art dieser Krieg gewinnen lässt, sondern er wird dadurch vor allem verlängert, er erhöht die Eskalationsgefahr und auch wenn Sie das nicht als realistisch betrachten oder nicht besonders wahrscheinlich, dann ist mit jedem Tag, an dem dieser Krieg dauert, steigt die Gefahr eines Atomkriegs. Das kann man einfach nicht von der Hand weisen. Und wissen Sie, ich habe einfach Mühe, mich hier in so einen Krieg hineinzustürzen und hineinzugeben mit ganz klaren, eindeutigen moralischen Urteilen, wenn ich sehe, dass zum Beispiel auf der ukrainischen Seite auch handfeste Nazis mitkämpfen. Das mag auf der russischen Seite auch sein, gibt sicher auch Ultranationalisten, das Ganze schaukelt sich hoch. Das macht es mir aber nicht einfacher, mich einfach auf die Seite der einen Nazis gegen die anderen Nazis zu schlagen. Da halte ich mich eben an die gute, alte, bewährte schweizerische Neutralität. Zum guten Glück ist die Schweiz nicht gezwungen, in dieser Kampfzone der Geopolitik laufend Position beziehen zu müssen. Das müssen wir ja nicht. Das ist ja ein Privileg. Aber in unserer wohlstandsverwahrlosten Frivolität sind wir ja im Begriff, dieses Privileg einfach hier irgendwo zum Fenster rauszuwerfen. Und das ist die Gefahr. Wozu sollen wir das überhaupt riskieren? Sind wir sicher, dass wir mit dieser Politik nicht die Gefahr eines Atomkriegs heraufbeschwören? Natürlich kann man sich beruhigen mit der Feststellung, die Ukrainer haben es schon im Griff. Ja, sie haben es vielleicht im Griff, aber ich sage Ihnen, die Gefahr eines Weltkriegs war noch nie so groß in meiner Lebenszeit und seit ich mich erinnern kann. Das ist brandgefährlich und diese neuen Waffensysteme sind hochkomplex. Und wir bilden uns einfach ein, wir schaffen das und haben das im Griff. Und wissen Sie, das ist auch Ausdruck dieser Woke-Culture, dieser politischen Korrektheit, dieser politischen Rechthaberei und dieses moralistischen Überschießens, dieser moralistischen, moralisierenden Überheblichkeit, dass man den eigenen Standpunkt derart überhöht, dass man blind wird für andere Standpunkte. Und wir spielen hier mit, nicht nur mit dem Feuer, wir spielen auch mit der Zukunft von uns und mit der Zukunft unserer Kinder, sowohl mit der politischen Zukunft wie auch mit der ökonomischen Zukunft. Und das ist hier mein Punkt. Ich bestreite nicht, dass die Ukrainer vielleicht auch großartige militärische Erfolge erzielen. Aber das ist der nächste Punkt. Will ich die Ukrainer in dieser totalen Konfrontationspolitik gegenüber Russland dauerhaft noch ermuntern und anstacheln? Oder wäre es nicht viel klüger, den Ukrainern zu raten, Freunde, bei allem Verständnis dafür, versucht doch auf einen guten alten Kompromiss hinzuarbeiten. Ich höre jetzt schon das Hohngelächter all dieser Kriegsgurken da draußen, die sagen, ja, um Himmels Willen, ein Kompromiss mit Putin, diesem Teufel kann man doch keinen Kompromiss machen. Sehen Sie, da ist man schon wieder in dieser Rechthaberei drin. Es irrt der Mensch, solange er strebt, hat Goethe geschrieben. Dann schreibt mir Fritz, vielen Dank für Ihre heutige Daily-Sendung. Ist es nicht das Wichtigste, dass sich die Schweiz explizit und implizit wieder zur Neutralität bekennt? Gerade darum eben, weil Taiwan bald brennen wird. Wie auch immer, als Heimweh-Schweizer würde ich sofort an allen Demonstrationen für die bewaffnete Neutralität teilnehmen. Ziel, wir kündigen die Sanktionen der EU-Ukraine-Abkommen und machen in keiner Parteinahme länger mehr mit. Wie viele Befürworter würden sich wohl auf dem Bundesplatz treffen? Fritz aus Südafrika hat mir das geschrieben. Ja, eine gute Anregung. Und ich glaube, das ist wichtig. Die Schweiz muss zurück zur Neutralität. Jetzt auch vor dem Hintergrund dieser auflodernden Taiwan-Krise. Und interessant, wie diese relativ kleinen Staaten Ukraine und Taiwan nun immer wieder motivierend und aus meiner Sicht brandbeschleunigend andere Staaten in ihre Konflikte hineinziehen wollen. Das ist verständlich. Verstehen Sie mich richtig? Ich kann das nachvollziehen. Aber einfach sehr gefährlich. Man muss immer die eigenen Interessen im Blick behalten. Und Henry Kissinger gehört ja auch zu jenen Politikern, die das Interesse, das eigene hier als wichtig anschauen. Das muss man eben im Blick haben. Wichtige Meldungen, die wir im Blick haben müssen. Chinas Wirtschaft verliert an Schwung. Krise im Immobiliensektor und Lockdowns als Ursachen. Ja, Autoritarismus schadet dem Wohlstand, schadet der Marktwirtschaft. Dieses ganze Gerede, es gäbe da ein neues chinesisches Modell, wo sie Diktatur und Kapitalismus fugenlos verschmelzen können. Dieses linke Ammenmärchen, diesen Aberglauben, sollten Sie sich nicht einreden lassen. Rainer Zittelmann, der größte lebende Kapitalismus-Experte, ich sage das mit wohlwollendem Lächeln, er ist es wirklich, er hat mich für die Idee sensibilisiert, dass eben Xi Jinping mit seinem Autoritarismus der chinesischen Sache schadet und dieses ganze linke Konstrukt, das uns einreden möchte, dass der Kapitalismus letztlich ein autoritäres System ist und deshalb sich besonders wohlfühlt in autoritär geführten Staaten. Das ist eben falsch. Xi Jinping schadet China. Xi Jinping schadet dem Wohlstand. Und dieses Machtgebaren des Chefs da in Peking ist nicht gut. Die positive Seite des China-Abschwungs besteht nun einfach darin, dass wir in wirtschaftlich schwierige Zeiten kommen, so übel das ist. Und das hat immer, immer politisch heilsame Ernüchterungswirkungen. China reagiert empört auf erneuten Taiwan-Besuch. Ja, die Amerikaner, jetzt schicken sie schon die nächste Delegation nach Taiwan. Kein Fingerspitzengefühl, keine Subtilität. Eskalation auch hier. Gefährlich ist die NATO, sind die Amerikaner zu einer Gefahr für den Weltfrieden geworden. Ein ketzerischer Gedanke, vielleicht ein falscher Gedanke. Vielleicht stimmt er auch. Aber sicherlich ein wichtiger Gedanke in der heutigen Diskussion, gerade deshalb, weil er so vehement nicht gehört werden möchte in diesen eben Europax-Kreisen der politischen Schwerhörigkeit. Die rasant steigenden Energiepreise lösen in Großbritannien Alarmstimmung aus. Also auch in Großbritannien kommen jetzt diese Grundfragen langsam ans Licht. In Deutschland haben wir gestern schon darüber gesprochen. Noch in der Schweiz, da sind jetzt Studien erschienen, die sich mit diesem neuen weltumspannenden Steuerregime der OECD und der Amerikaner und anderer Pleitestaaten auseinandersetzen. Sie erinnern sich da, das Thema, das wird jetzt auch der Schweiz aufgezwungen, soll der Schweiz aufgezwungen werden, ein Mindeststeuersatz für juristische Personen, für Unternehmen von 15%, bereits ist von 21% die Rede. In der Schweiz haben wir Kantone, die haben deutlich tiefere Steuersätze, das soll jetzt verboten sein. Unser Finanzminister Ueli Maurer, den ich sehr schätze, der seine Sache gut macht, hat hier für mich aber zu schnell die Waffen gestreckt und die Segel gestrichen und ist eingeknickt. Viktor Orban, der ungarische Winkelried, der Wilhelm Tell des Ostens, er stemmt sich gegen diese Steuerfremdherrschaft zu Recht. Ich empfinde es als Schande, dass die Schweiz den Ungarn diesen Part überlässt. Und jetzt sind Studien gekommen und wissen Sie, die Studien zeigen zum einen, das finde ich interessant, dass die Mehreinnahmen durch diese höheren Steuersätze viel, viel geringer sind, wenn sie überhaupt je zustande kommen, als die Linken träumen. Das ist die erste Erkenntnis. Aber die zweite, und das ist wiederum gar keine sachliche, sondern eine politische Beurteilung, denn sie sind ein Werturteil, keine objektive Sache. Die Studien sagen, es sei unmöglich, Widerstand zu leisten gegen dieses auch von außen aufgezwungene Steuerregime. Ist doch nicht unmöglich. Natürlich können sie Widerstand leisten. Sie müssen nur Nein sagen als Schweiz. Einknicken können sie immer noch, wenn die anderen die Daumenschrauben anziehen. Aber wir machen hier doch gar keine Kosten-Nutzen-Analysen mehr, beziehungsweise wir sind bereit, mit mutmaßlichen Taschenrechner-Erwägungen eher eine Grundpfeiler unseres Landes über Bord zu werfen. Zum Beispiel die Neutralität, zum Beispiel aber eben auch die steuerliche Souveränität, die Steuerhoheit, verfassungsmäßig garantiert. Nur die Kantone und die Bürger dürfen in der Schweiz über die Steuersätze entscheiden. Doch nicht Herr Biden oder irgendein italienischer Finanzminister, der nun wirklich den Beweis angetreten hat, dass er mit dem Geld seiner Landsleute nicht sachgemäß umgehen kann. Linksgrüne Organisationen könnten die Gewinner sein. Die neuen Transparenzregeln bei der Politikfinanzierung dürfen den Kampf zwischen Parteien und NGO um Spendengelder anheizen. Kann ich Ihnen etwas sagen? Neue Gesetze in der Schweiz bezüglich Parteienfinanzierung von links gemacht. Hauptleidtragende, großer Verlierer wird hier die SVP sein. Das zielt einzig und allein darauf ab, die SVP zu schwächen. Die SVP ist die Oppositionspartei in der Schweiz. Als Oppositionspartei steht sie natürlich immer auch im kritischen Gegenwind und ist allen möglichen Sticheleien ausgesetzt. Ich sage das ohne jede Wehleidigkeit. Ich empfinde diese Sticheleien als wohltuende Rückenmassage. Aber sie zielen natürlich darauf ab, die SVP zu schwächen, auch materiell zu schwächen. Und als solche muss man das ernst nehmen. Und deshalb möchte man jetzt, dass Parteispenden oder Spenden an prominente Parteimitglieder oder an Parteimitglieder allgemein, dass die ab einem bestimmten relativ tiefen Zahlenstufe hier öffentlich gemacht werden, dass man sagen muss, wer hier für wen spendet. Und die Absicht ist ganz klar, man möchte dann diese Spender öffentlich anprangern, wenn das irgendein Gewerbe, eine Firma ist, ja, bei dem dürft ihr nicht mehr einkaufen. So läuft's doch. Man versucht hier sozusagen die Finanzierungsquellen der SVP, der Oppositionspartei, offenzulegen, um sie abzuwürgen. Das ist die Idee dahinter. Und das ganze scheinheilige Gerede darüber und darum herum können Sie vergessen. Das ist einzig und allein gegen die SVP gerichtet. Die SVP muss sich dagegen wehren, auch auf allen Stufen der Partei, weil hier versuchen einfach die Mainstream-Parteien, den unbequemen Oppositionellen in die Defensive zu drücken. Und ich halte hier ganz klar entgegen, bei den Parteispenden muss es sein wie beim Wahlgeheimnis. Ich muss niemandem sagen, wen ich wähle, wie ich abstimme, weil wenn ich das öffentlich machen würde, würde ich mich auch angreifbar machen als Privatperson in der Schweiz. Und genauso muss es sein, ich bin niemandem Rechenschaft schuldig, wen ich finanziere, wem ich mein Geld gebe. Und in den 70er Jahren hätte man die Financiers der Linken hier stillgelegt und angeprangert und heute macht man das bei der bürgerlichen Opposition. Was haben wir noch? Ja, verschiedene Themen, aber aus Gründen der Zeit würde ich es mit dieser letzten Nachricht bewenden lassen. Vielleicht noch ein allerletzter Punkt, den man auch nicht vergessen sollte, nochmal zurück zu Amerika. Interessant. Wir haben ja jetzt das Attentat gehabt gegen Salman Rushdie, den Schriftsteller, der da von einem Islamisten angegriffen wurde, fürchterlich, da diese Fatwa immer noch wirksam, dieses Todesurteil von Ayatollah Khomeini, und einzelne Islamisten fühlen sich da immer noch berufen, diesen Schriftsteller anzugreifen. Etwas, was, das wurde natürlich verurteilt, zu Recht, was nie verurteilt wird, ist, dass Präsident Biden Afghanistan den Taliban ausgeliefert hat. Mit allen fürchterlichen Folgen und Auswirkungen, vor allem auch auf die Frauen. Da höre ich erstaunlich wenig Kritik an der beiden Regierung. Müsste man vielleicht auch einmal etwas genauer anschauen. Vor allem jene, die sich immer wieder auf die Fahnen schreiben, die Frauenrechte sich für die Frauen einsetzen zu wollen, diese Diversity-Päpste und Diversity-Prediger, wo ist da eigentlich Ihre Kritik gegenüber den Amerikanern, die Afghanistan auf diese Art und Weise im Stich gelassen haben? Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily. Heute die beiden Sendungen Schweiz und international zusammengelegt, deshalb etwas längere Zeit, aber das ist ja wie im Fluge wieder dreimal vergangen und ich freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen zum gleichen Zeitpunkt. Alles Gute und einen wunderschönen Tag.